5 Fragen an. Dein Podcast mit Marina und Patrick.
Wir verabreichen dir deine Dosis Bildung. Herzlich willkommen zum Bildungspodcast der Abteilung Fortbildung im Bistum Augsburg. Am Mikrofon begrüßt dich Patrick Kuhn. Schön, dass du eingeschaltet hast. Den Psychologen sagt man nach, sie würden das, was jeder weiß, in einer Sprache sagen, die niemand versteht. Ersetzt man bei diesem Zitat von Friedemann Schulz von Thun das Wort Psychologen durch TheologInnen oder kirchliche Mitarbeitenden, dann ist die Aussage in vielen Fällen noch richtig. Zumindest wird uns Kirchenmenschen immer wieder missglückte Kommunikation vorgeworfen. Ein prominentes Beispiel für diesen Vorwurf ist das Buch »Die Kirche verreckt an ihrer Sprache« von Erik Flügge. Aber was genau läuft da eigentlich schief? Wo liegen die Probleme? Und vor allem, wie können wir es besser machen? Diesen Fragen gehe ich mit meinem heutigen Gast etwas auf den Grund. Heute 5 Fragen an Jakob Zimmer. Er ist Pastoralreferent im Bistum Rottenburg-Stuttgart und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Katholischen Institut für berufsorientierte Religionspädagogik der Universität Tübingen. Dort beschäftigt er sich im Rahmen seines Dissertationsprojektes mit der Erforschung des Themas Glaubenskommunikation. Noch ein kurzer Hinweis, bevor wir das Gespräch beginnen. Wir haben uns virtuell über MS Teams getroffen. Die Tonqualität bei den Antworten ist der Datenübertragung des Internets geschuldet. Die Fragen habe ich dann mit einem besseren Mikrofon eingesprochen. Herr Zimmer, herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
In der Wissenschaft ist es üblich, dass Begriffe zunächst definiert werden, damit alle über das Gleiche sprechen. Deswegen habe ich in meiner ersten Frage Herrn Zimmer gebeten, den Begriff Glaubenskommunikation einmal für uns zu definieren.
Ja, das ist eine richtig gute Frage, denn da ist sich die Wissenschaft selber nicht ganz so einig darüber. Natürlich kann man sagen, Glaubenskommunikation ist Kommunikation im, über und durch den Glauben. Aber tatsächlich, wenn man in die theologische Forschungslandschaft schaut, findet man unterschiedliche Ansätze, die teilweise gar nicht so eindeutig sagen, um was es geht, sondern es bleibt eher etwas unterbestimmt. Und auch wenn wir uns im Bereich der kirchlichen Pastoral oder kirchlicher Planungs- und Gestaltungsprozesse umschauen, dann sehen wir, dass der Begriff häufig sehr unterschiedlich verwendet wird. Als offene Sinnkommunikation, als Katechese, als Vermittlung von Glaubensinhalten oder vielleicht auch einfach als die Erzählung persönlicher Glaubenserfahrung und manchmal auch als eine moderne Kommunikationstechnik für die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wenn man sich diesen Begriff anschaut in Pastoral und in Theologie, dann ist ihm eine große Weite eingeschrieben. Und das ist auf der einen Seite seine große Chance, weil er einfach in unterschiedlichsten Kontexten in der Kommunikation in, über und durch den Glauben verwendet werden kann. Aber er steht natürlich auch in der Gefahr, beliebig zu werden. Und aufgrund dieser Feststellung, dass dieser Begriff bisher etwas unterbestimmt ist, obwohl er momentan sehr präsent ist, gerade im pastoralen Kontext, setze ich hier mit meiner religionspädagogischen Forschung zu diesem Begriff in Tübingen an und möchte diesen Begriff grundlegend konturieren, biblisch, theologisch und auch eine qualitativ-empirische Studie vom Leben und Glauben der Menschen her. Und da gibt es für mich die ganz zentrale Perspektive, biblisch zunächst mal auf den Begriff des Glaubens zu schauen. Da wird deutlich, weder im Alten Testament noch im Neuen Testament geht es in erster Linie bei Glauben um Inhalte, sondern es geht um die Beziehung zu Gott, es geht um eine Vertrauensbeziehung. Diese Gottesbeziehung, die zielt auf ein von Gott verheißenes, gutes Leben. Und damit wird schon deutlich, Glaubenskommunikation unterscheidet sich von einer bloßen Glaubensvermittlung, sage ich mal. Einfach Inhalte weiterzugeben, das geht tatsächlich am Wesenskern von Glauben vorbei und ist auch, wenn man sich die momentanen gesellschaftlichen Strukturen angeschaut, wo Individualisierung, Deinstitutionalisierung eine große Rolle spielen, einfach gar nicht mehr möglich. Deshalb, wenn es darum geht, diesen Begriff einmal zu konturieren und zu bestimmen, sage ich mal von meiner Seite her, wenn ich jetzt in meiner Forschung das Ganze mir angeschaut habe, biblisch-theologische Ansätze dazu, kommunikationswissenschaftliche Ansätze, dann kann ich sagen, Glaubenskommunikation verstehe ich kurz gesagt als die Entdeckung der Geschichte von Gott und Mensch mit dem Ziel eines gelingenden Lebens. Und da muss ich noch eine wichtige Ergänzung dazu geben. Ein gutes oder ein gelingendes Leben, das meint dann nicht einfach ein individualistisch verkürztes Leben in purer Harmonie, sondern es meint tatsächlich ein Leben in der Welt, wo das Leid der Menschen nicht vergessen wird. Also aus dieser Gottesbeziehung heraus, aus dem Vertrauen im Bereich des Glaubens auf Gott und diese Hoffnung auf ein gutes Leben, daraus wird es eben möglich, dass auch die Verletzlichkeit und das Leid der Menschen einen Raum bekommt. Das heißt, wenn Glaubenskommunikation die Entdeckung der Geschichte von Gott und Mensch mit dem Ziel eines gelingenden Lebens ist, dann bedeutet es, dass gerade darin auch das Scheitern, das Schwierige des menschlichen Lebens einen Platz hat, eben in dieser Hoffnung heraus, dass es dennoch bei Gott Wege gibt, dann zu einem guten Leben.
Je nach Blickwinkel wird Glaubenskommunikation also unterschiedlich definiert. Vielleicht liegt darin ja eine der Ursachen für die Probleme. Denn der Vorwurf oder auch die Erfahrung, dass im Bereich der Glaubenskommunikation der Weg zwischen Sender und Empfänger häufig gestört ist, steht nach wie vor im Raum. Herr Zimmer hat mir in der Antwort auf meine zweite Frage erklärt, wo er die Schwierigkeiten sieht.
Ja, es kann wirklich sehr zermürbend sein, wenn man viel Zeit in die Vorbereitung einer Veranstaltung, zum Beispiel im Rahmen der Firmenvorbereitung, gesteckt hat. Man hat sich tolle Methoden überlegt, etwas weiterzugeben. Man möchte etwas mitgeben und dann merkt man, dass das Ganze gar nicht wirklich bei den Jugendlichen ankommt. Oder man plant eine tolle Rallye-Stunde und das Ganze stößt bei den Schülerinnen auf wenig Resonanz. Ich kenne das tatsächlich auch aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen pastoralen Praxis. Und diese von Ihnen angesprochene Problematik, vom Sender etwas auszusenden, damit es beim Empfänger richtig ankommt, das ist natürlich ein ganz grundlegendes Problem für den Bereich der Kommunikation. Schon eingangs hatten wir das Zitat von Friedemann Schulz von Thun, der ja ganz tief zu diesen Themen gearbeitet hat. Da muss man wirklich von seiner Forschung her erstmal festhalten, dass jede Kommunikation ein höchst komplexer Vorgang ist. Das, was man mitteilen möchte, man muss es in Worte verpacken, man muss eine entsprechende Stimmlage dafür auswählen, ein entsprechendes Verhalten einnehmen. Wir haben ja nicht nur eine verbale Kommunikation, sondern auch eine nonverbale Kommunikation. Und der Empfänger muss diese ganze Botschaft dann wieder entschlüsseln. Und allein schon hier kann es natürlich in jeder Kommunikation zu ganz vielen Missverständnissen kommen. Das heißt, diese grundlegende Herausforderung, klar zu kommunizieren, die steht zunächst mal für jede Kommunikation. Aber im Bereich von Kirche und Pastoral, da kommen einfach weitere kommunikative Herausforderungen dazu. Eine erste Herausforderung ist der Sprachverlust, den man heute ausmachen kann. Darunter ist zu verstehen, dass religiöse Sprache sehr sperrig und fremd heute auf viele Menschen wirkt. Sie wird häufig gar nicht mehr verstanden. Denken Sie an so Begriffe wie Gnade, Erlösung, Eucharistie, Auferstehung. Das sind zentrale Begriffe unseres christlichen Glaubens, aber teilweise werden diese überhaupt nicht mehr verstanden. Und es gilt einfach, was nicht verstanden wird, das bleibt bedeutungslos. Das kann für das Leben nicht als wichtig wahrgenommen werden. Und selbst wenn traditionelle Sprache verwendet wird, dann bleibt ein indirekter Sprachverlust bestehen. Ich habe ja in meiner Forschung Interviews mit Auszubildenden, mit jungen Erwachsenen geführt. Und da wird teilweise deutlich, sie verwenden klassische christliche Begrifflichkeiten, können dann aber gar nicht erklären, was diese Begrifflichkeiten für sie persönlich bedeuten. Da klingt es schon an, dass neben diesem Sprachverlust eine weitere Herausforderung auch Sprachlosigkeit ist. Vorgegebene traditionelle religiöse Sprache wird nicht mehr verstanden und damit fehlt sie natürlich aber auch. Das heißt, teilweise ringen Menschen um Worte, um ihre eigenen Glaubenserfahrungen benennen zu können. Ich denke an ein weiteres Interview mit einer jungen Frau, die gesagt hat, ich glaube auf jeden Fall an etwas Höheres, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das eigentlich nennen soll, ob ich das jetzt Gott nennen soll oder nicht. Und eine dritte Dimension, die damit hineinspielt, ist noch, dass wir heute ein ganz starkes individuelles Sprechen haben. Das heißt, das Erzählen vom eigenen Glauben fällt tatsächlich den befragten jungen Erwachsenen, mit denen ich gesprochen habe, gar nicht sonderlich schwer. Aber sie verwenden eine ganz persönliche Sprache. Das heißt, die bekannte religiöse formatierte Sprache, die tritt immer mehr zurück. Und da haben wir natürlich ein kommunikatives Problem, wenn wir in Theologie, wenn wir in Kirche eine Sprache verwenden, die formatiert ist, die bestimmten religiösen Sprachmustern folgt und dann auf ein persönliches Erzählen mit persönlichen Sprachbildern trifft, auf eine Sprache vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung. Das heißt, ich würde sagen, wenn christliche Traditionen und Vorstellungen der eigenen Glaubenserfahrung einfach vorgesetzt werden, ohne bei den Glaubenserfahrungen des Gegenübers anzusetzen, dann droht Kommunikation immer häufiger zu scheitern. Das heißt, im Hintergrund der Sprachproblematik steht heute vor allem auch eine Transformation, eine Veränderung in der religiösen Landschaft. Kommunikation im Glauben trifft heute auf andere Sprach- und Verständnisbedingungen als noch vor der Jahrtausendwende. Und dann ist unbedingt noch ein Blickwechsel zu vollziehen. Die Frage darf nicht nur lauten, kommt denn die von uns ausgesandte Botschaft an, sondern ob wir auch bereit sind, uns wirklich auf Kommunikation einzulassen. Weil sich auf Kommunikation einzulassen, das heißt dann nicht einfach nur eine vorgefertigte Botschaft, die wir haben, von oben, das heißt top-down zu vermitteln, sondern das heißt vor allem zuzuhören und gemeinsam diese Botschaft Jesu, den Glauben bottom-up zu entdecken. Das heißt vom Leben und Glauben des Gegenübers, wie vom eigenen Leben und Glauben und der christlichen Sinntradition her, den Glauben zu entdecken.
Mit dem Blickwechsel von der Vermittlung von Inhalten zu einem gemeinsamen Entdecken der Spuren Gottes ist bereits eine Lösungsstrategie angesprochen. Herr Zimmer hat noch weitere Möglichkeiten benannt, die helfen können, Glaubenskommunikation besser zu verstehen und Lösungen für die Kommunikationsschwierigkeiten zu finden.
Ja, zunächst einmal ist vielleicht nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass Glaubenskommunikation mehr ist als eine bestimmte Methode. Wenn Glaube, wie bereits gesagt, vor allem die Beziehung des Menschen zu Gott, weitergefasst auch zu einer Transzendenz ist und auf gelingendes Leben zielt, dann braucht es da dazu notwendigerweise an unterschiedlichen Orten auch unterschiedliche Methoden. Aber wenn Sie das schon ansprechen, wie kann heute dann eine Glaubenskommunikation funktionieren, beziehungsweise was ist da dafür entscheidend? Dann würde ich sagen, Glaubenskommunikation ist keine Methode, sondern es ist eine bestimmte Haltung in der Kommunikation im und über den Glauben. Das heißt, eine innovative Glaubenskommunikation, die nimmt eine bestimmte Haltung ein und eröffnet dadurch, wie ich es nennen würde, glaubenskommunikative Räume. Das heißt, es geht um Räume, in denen Menschen von ihrem Leben und ihrem Glauben erzählen können. Um Räume, in denen Menschen gemeinsam auf der Suche nach einem guten gemeinsamen Leben sein können. Ein glaubenskommunikativer Raum ist ein Raum, in dem die christliche Sinntradition zu einer relevanten Bezugsgröße werden kann, in denen christliche Glaubensvorstellungen und Traditionen sowohl erfahren, aber auch diskutiert und modifiziert werden können. Glaubenskommunikative Räume sind somit Räume, in denen das persönliche Leben auch mit persönlichen Schicksalsschlägen, Herausforderungen, aber auch Freuden, aber auch die Sinnfrage ganz konkret, die Frage danach, wie ist man denn eigentlich in der Welt, einen Platz hat. Aus meinen biblischen, aus meinen theologischen und kommunikativen Annäherungen an diesen Begriff der Glaubenskommunikation und vor allem auch aus diesen Gesprächen mit Auszubildenden über ihren Leben und ihren Glauben, die ich geführt habe, da werden ganz konkrete Anforderungen an solch glaubenskommunikative Räume sichtbar. Ich möchte nur ein paar davon nennen. Als erstes braucht es einfach die Grundvoraussetzung eines sicheren Raumes, eines Safe Spaces. Das heißt, eines Raumes, in dem vom Glauben und vom eigenen Leben erzählt werden kann, ohne dass man befürchten muss, dass man dafür kritisiert oder verurteilt wird. Das heißt, ich darf von meinem Glauben erzählen, ohne dass mir gleich jemand sagt, naja, das geht so überhaupt nicht, das geht ganz anders. Glaubenskommunikative Räume entstehen dort, wo man der Lebenssituation von Menschen sensibel begegnet, wo man einfach mal zuhört und wahrnimmt, wo man den persönlichen Glauben, das persönliche Leben wertschätzt. Dann ist es auch wichtig, die Wahrheit des Glaubens auszuhalten. Das heißt, sich bewusst zu sein, dass Glauben nichts ist, was eindeutig funktioniert, was eindeutig gesagt werden kann, so und so funktioniert Glaube, sondern Menschen machen unterschiedliche Glaubenserfahrungen in dieser Gottesbeziehung. Und diese gewisse Unschärfe, die dort eingeschrieben ist, die Mehrdeutigkeit, die Heterogenität, die Leben insgesamt ausmacht, eben auch im Glaubensbereich, die muss ich aushalten lernen. Und ganz zentral für so glaubenskommunikative Räume, vielleicht als eine der vielen weiteren Perspektiven, ist noch, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Ganz generell, aber auch besonders als Kirche, heißt es, bereit zu sein, voneinander zu lernen und nicht nur einseitig etwas zu geben, sondern auch vom anderen aufzunehmen. Und damit ist Glaubenskommunikation natürlich weit davon entfernt, bloße Glaubensvermittlung zu sein. Sondern ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist ein ziemlich riskantes Unterfangen. Weil der Glaube als Beziehung des Menschen zu Gott, die muss im Leben der Menschen neu entdeckt werden. Glaube und die Kommunikation darüber sind schlichtweg unverfügbar. Und die christliche Sinntradition, sie kann dann hier nur zu einem Gesprächspartner werden, wenn sie bereit ist, sich selber nicht absolut zu setzen, sondern wirklich dialogisch aufzutreten. Und das heißt konkret, als Kirche sind wir selbst Empfangende, indem wir von anderen über Gott lernen dürfen. Glaubenskommunikation geht nur als ein gleichberechtigter Dialog.
Glaubenskommunikative Räume also, in denen wir auf Augenhöhe gemeinsam neugierig und voneinander lernend unterwegs sind. Herr Zimmer forscht explizit zu Glaubenskommunikation mit jungen Erwachsenen. Mich hat noch interessiert, ob er Unterschiede oder Besonderheiten entdeckt hat, die bei der Gestaltung von glaubenskommunikativen Räumen für diese Zielgruppe wichtig sind.
Ja, ergänzend zu diesen Anforderungen an glaubenskommunikative Räume, die ich gerade schon beschrieben habe und die, würde ich sagen, ganz generell für junge und für ältere Menschen gelten, ist es natürlich wichtig zu beachten, dass Glaubenskommunikation nie im luftleeren Raum stattfindet, sondern wie das Glauben selbst immer in der konkreten Zeit. Und da lassen sich natürlich mit Blick auf die junge Generation nochmal ganz besondere, wichtige Punkte entdecken. Ich will nur mal zwei Beispiele herausgreifen, Digitalität und Individualisierung. Wenn wir uns Digitalität anschauen, dann ist heute einfach ein Leben in der Digitalität für junge Menschen ganz normal. Es kann nicht mehr zwischen analogem und digitalem Leben getrennt werden. Mit Blick auf unsere Thematik ist da entscheidend zu sehen, während früher die Kirche die religiöse Kommunikation als eine Art Gatekeeper, als eine Art Türsteher kontrolliert hat, da ist ihr das heute nicht mehr möglich. Ich kann meine Glaubensvorstellung genauso kundtun im Endeffekt, wie es der Papst kann. Und beide Meinungen können von Menschen kommentiert, sie können modifiziert, sie können angenommen oder abgelehnt werden. Das heißt, durch diese Digitalität ist ganz klar, dass eine hierarchisch eindimensionale religiöse und kirchliche Glaubenskommunikation an ein Ende gekommen ist. Und der zweite Aspekt, den ich aufgreifen will, ist die Individualisierung des eigenen Lebens und Glaubens. Glaube ist heute freigegeben. Glaube unterliegt nicht mehr einfach einem Gehorsam der Kontrolle durch die Kirche, sondern er entsteht ganz aus dieser persönlichen Gottesbeziehung heraus. Und damit bleibt Glaube auch nicht an religiös formatierten Grenzen stehen. Ja, Norbert Mette, der hat einmal gesagt, dass Glaube mit der Individualisierung zur Privatsache wird, die nach je eigenem Geschmack, nach eigenem Bedürfnis gestaltet und gelebt werden kann. Und das heißt, diese Individualisierung, die heute im Leben, aber eben auch im Glauben anzutreffen ist, die bringt ganz eigene Formen religiöser Identität zum Vorschein. Sie löst das Religiöse aus festen, starren Konzepten heraus. Und diese ganzen Punkte muss ich einfach heute beachten. Das heißt, Sprache, Lebenswelt und Kultur sind entscheidend für Glaubenskommunikation. Beachtet man diese nicht, wenn man in und über den Glauben kommuniziert, dann bleibt man immer öfter unverstanden. Und das gilt natürlich auch für ältere Menschen. Die pendeln auch immer häufiger zwischen vorgegebenen Traditionen und individuellem Glauben. Das heißt, auch hier, je nachdem, wohin das Pendel ausschlägt, muss ich das wahrnehmen. Und darauf ist in der Glaubenskommunikation eben egal, ob mit älteren oder mit jüngeren Menschen zu achten. Wenn wir verständlich über Glauben, auch spezifisch die christliche Glaubenstradition sprechen wollen, dann müssen wir uns auf das Gegenüber einlassen. Die Absicht darf nicht sein, dass wir vermitteln wollen, wie Glauben richtig geht. Verständlich werden wir dann, wenn wir gemeinsam nach Gott und einem Weg zu einem gelingenden Leben suchen. Und dazu ist es ganz wichtig, authentisch über seinen eigenen Glauben zu sprechen und nicht einfach in theologische oder kirchliche Sprachmuster zu verfallen.
Wir haben das große Glück, dass Herr Zimmer am 7. Mai 2024 als Referent zu einem Fortbildungstag nach Augsburg kommen wird. Eine Vertiefung des Themas ist also bereits organisiert. Die Gelegenheit, diese Fortbildung hier etwas anzuteasern, konnte ich nicht liegen lassen. Daher war meine fünfte Frage: Was erwartet uns beim Fortbildungstag mit Ihnen?
Ja, ich freue mich schon sehr auf diesen Tag am 7. Mai, dass ich da bei Ihnen in Augsburg zu Gast sein darf und gemeinsam mit allen Teilnehmenden im und über den Glauben kommunizieren darf. Ja, was erwartet uns an diesem Tag? Wir werden diese benannte Krise religiöser Sprache, die Transformation der Glaubens- und Lebenswelt uns nochmal genauer anschauen und dabei dann auch auf unseren persönlichen Glauben, unser persönliches Sprechen im Glauben reflektieren. Mit Hilfe biblischer, theologischer Perspektiven auf den Glaubensbegriff und vor allem auch meinen empirisch gewonnenen Aussagen junger Erwachsener zu Glaube und Leben. Da werden wir entdecken, wie wir so über den Glauben sprechen können, dass die christliche Sinntradition relevant wird, relevant bleibt und andere gerne von ihren persönlichen Glaubenserfahrungen und Glaubensfragen erzählen wollen. Das heißt, wir werden gemeinsam glaubenskommunikative Räume entdecken, wie ich sie vorher benannt habe, und wir werden ausprobieren, wie das Ganze funktionieren kann, und zwar in beide Richtungen, dass wir die anderen verstehen können und die anderen uns. Das heißt, wir werden die eigene Haltung in der Glaubenskommunikation hinterfragen. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern wir werden auch ganz praktisch darauf blicken, wie wir über den Glauben sprechen, sowohl beruflich als auch persönlich. Kurz gesagt, es wird ein Tag, an dem es nicht nur um Glaubenskommunikation geht, sondern an dem wir auch selbst Glaubenskommunikation betreiben werden.
Ich freue mich auf den Fortbildungstag mit Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Dissertationsprojekt.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich zum Gespräch da sein durfte. Und genau, bis zum 7. Mai. Ich freue mich.
Das war Deine Dosis Bildung. Bei Risiken und Nebenwirkungen in Form von gesteigertem Wissensdurst und erhöhtem Lerndrang wende dich an die Abteilung Fortbildung oder schreib uns eine Mail an elearning@bistum-augsburg.de. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere unseren Newsletter. Wir informieren dich immer, wenn eine neue Folge erscheint. Schicke uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff Abo, ebenfalls an elearning@bistum-augsburg.de. Ich freue mich, wenn du nächsten Monat wieder dabei bist. Dann stellt meine Kollegin Marina König 5 Fragen an Max Markmiller, den Klimamanager des Bistums Augsburg. Bis dahin, viel Erfolg auf deiner Lernreise.